Anstoß, der Fußball-Podcast.
Fast hätte ich dir wieder ein Geschenk mitgebracht.
Ja. Michael Augustin hat mir zweimal ein Geschenk mitgebracht, einmal fast und einmal gar nicht.
Ich habe dir letzte Woche eine Eichel mitgebracht.
Das stimmt, die liegt hier auch noch. Siehst du die?
Cool. Ja, genau. Ja. So, bitte. Und heute, ich war bei Lidl, stehe ich in der Kasse. Weißt du, was es da gab? Da gab es ein HSV-Dosenbier. In Farben blau und weiß, vielleicht war auch schwarz mit dabei, denn schwarz-weiß-blau spielt der HSV. Und das ist so ein Erstliga-Bier gewesen, 0,5 Liter von Köpi, von König Pilsener.
Ja.
Und jedes Bier hat ja so einen Slogan, also Jever ist Friese Scherb, Holsten knallt am dollsten. Was glaubst du wohl, wie der Slogan dieses Biers war?
Oh, jetzt kommst du hier gleich so, guck mal, die Folge ist noch nicht mal eine Minute alt und dann hast du schon die erste Quizfrage an den Hacken. So, der HSV, jetzt machen wir es mal schnell. Der HSV ist Raute, Köpi, Köpi, heute ein König, heute ein Königsdörfer. Kommt gar nicht schlecht, oder?
Der wäre gut.
Der wäre richtig gut, oder?
Nee, ja, aber ist nicht ganz richtig. Schmeckt erstklassig.
Okay, ja. Aber weißt du, da kommst du wieder. Sowas lassen sie dann wieder liegen, ne?
Sowas lassen sie liegen, ja. Hättest du dich darüber gefreut, wenn ich jetzt mit so einer Büchse angekommen wäre?
Ich trinke ja momentan kein Alkohol, erst nach dem Marathon wieder. Also von daher, ich hätte mich gefreut. Ich habe den Kühlschrank voll. Mein Kumpel Henning, den wir ja in der vergangenen Folge auch hier schon richtig abgefeiert haben, der hatte mir noch eine Büchse kroatisches Bier mitgebracht, steht auch im Kühlschrank. Ich hatte neulich Besuch von Dänen, die haben mir tatsächlich noch so ein Carlsberg hier im Kühlschrank gelassen.
Von den Dänes, Thomas Däne, der mit 60 jetzt demnächst einen neuen Trainer wieder kennenlernt. Mit 1860.
Stimmt.
Patrick Löckner ist entlassen. Wo der war hier. Ja, die Dänes waren hier.
Ja, die Dänes waren hier. Und von daher, ich hätte mich auf jeden Fall drüber gefreut. Stichwort Getränke. Wir haben hier auf dem Tisch mal wieder die französischen Kolleginnen und Kollegen der French Press. Darf ich dir so einen Kaffee einschenken?
Ja, mach mal. Ich muss mal ein bisschen leiser drehen. Also,
habe ich dich gerade eben lauter gemacht?
Weiß ich gar nicht. Wo ist denn mein Hebel hier? Ich höre das alles ein bisschen zu laut. Du musst, dann nehme ich den. So, pass auf. So ist besser.
Das ist der
Sonst
Hebel.
Sonst fliegen mir die Ohren weg. Ja. Dann muss ich ja zum Ohrenarzt. Meine Frau hat auch gestern gesagt, du hörst schlecht. Ich höre schlecht. Ich höre offenbar
schlecht. Du hast ja auch Auge. Wäre ein Wunder, wenn du jetzt irgendwie auch noch gut hören könntest.
Ja, aber ich kann auch schlecht gucken. Ich habe ja eine Brille, beziehungsweise Kontaktlinsen. Wenn ich jetzt, so wie jetzt, vor dir sitze, dann trage ich Kontaktlinsen. Ich bin richtig blind. Man könnte mich auch einen Maulwurf nennen.
Oma würde jetzt sagen, ich habe dir noch ein bisschen Platz für Milch gelassen, ne?
Ja, das ist auch gut. Die nehme ich sehr gerne. Ich bin, das merkt ihr, das ist hier... Also ihr merkt daran, wo ich bin. Ich bin bei Fabian zu Hause im noblen Nobelviertel. Es ist der 29. September 2025. Blick aufs Zeiteisen. 11.28 Uhr.
Ja, mitten in der Nacht.
Und wir reden, ja gut, eigentlich, dass wir so spät oder relativ spät aufzeichnen. Das ist gut für die Wiesnbesucher.
Ja, und vor allen Dingen konnten wir dann noch abwarten, ob Alexander Blessin dann nach der zweiten Niederlage in Folge überhaupt noch Trainer ist beim FC St. Pauli. Ne?
Siehst du?
Nicht, dass wir hier so komplett so eine veraltete Folge an den Start.
Da konnten wir abwarten. Ja. Wir haben auch jetzt festgestellt, Steffen Baumgart ist jetzt nicht mehr gefangen in diesem Container, aus dem er oder aus diesem Hochsitz. Im Stadion an der Alten Försterei gibt es ja Hochsitze. Er hat aus einem Hochsitz gestern das Spiel des ersten FC Union gegen den HSV verfolgt. Er war ja rot gesperrt und wir können jetzt die Wiesnbesucher auch begrüßen, die jetzt wahrscheinlich um kurz vor 23:30 ihren Rausch ausgeschlafen haben.
Und da war ja natürlich auch wieder einiges los, ne? Also wer sich da alles die Klinke in die Hand gegeben hat, ne? Also
auf der Wiesn?
Ja.
Plättigol?
Ja, wirklich.
Plättigol und die Bayern-Stars.
Plättigol saß mit Giovane Elber, Michael Ballack, Jens Lehmann, Claudio Pizarro
und Brazzo.
Und Franziska Müller ist am Tisch. Alle gemeinsam und von daher, also das war...
Also die Bayern Allstars eigentlich, ne?
Wie redest du über Franziska Müllers?
Nein, ich meine aber so die anderen, die wir aufgezählt haben.
Ja, genau, Elber, also das war... Ich habe mich gefragt, was Jens Lehmann denn da macht. Also, weil Jens Lehmann hatte ja eigentlich dann eher zu den Bayern immer dieses konkurrierende Verhältnis.
Ach, der war auch da. Ja, ich glaube, der wohnt da in der Nähe, ne? Der ist ja mit dem Hubschrauber wahrscheinlich geflogen.
Der wohnt da in der Nähe der Theresienwiese. Genau, also...
Der will auch jetzt bei 1860 einsteigen.
Jens Lehmann?
Ja, der will Anteile kaufen von 1860 München. Also der muss sich jetzt in München zeigen. Und wenn irgendwo in München Deals gemacht werden, dann auf der Wiesn. Also strategisch sehr, sehr clever von Lehmann, dass er da gewesen ist.
Ja. Weißt du, was ich eigentlich, wo du gerade Deals gesagt hast, was ganz witzig wäre, wenn man so einen Laden hätte mit Krokodilleder, ne? Und dann hast du so einen Sale, den nennst du den einfach Krokodils.
Ja, aber Krokodilleder, das kaufen doch nur die oberen 10.000.
Ja, aber das waren ja auch gerade die oberen 10.000, über die wir gesprochen haben.
Die Leute verurteile ich, die Krokodilleder kaufen. Pfui.
Ja, das stimmt auch wieder. Was wollte ich gerade eben noch sagen? Davor hatten wir noch, was hatten wir denn noch vor den Wiesnbesuchern? Was hast du mir da vorgesagt?
Steffen Baumgart.
Genau, Steffen Baumgart. Ich wollte sagen, hast du dieses Meme gesehen von den, wie sagt man immer an dieser, so Stelle, an dieser Stelle so schön, ich finde das mal so lustig oder so ein bisschen so anbiedernd, wenn man so sagt, so an die lieben Kollegen von, ne? Das sagt man so, wenn die lieben Kollegen von FUMS haben ein schönes Meme geschrieben, damit tut man so, als hätten wir mit denen so total viel zu tun, ne? Die lieben Kollegen der Süddeutschen Zeitung hatten geschrieben, die lieben Kollegen des Kicker hatten hervorgebracht, die lieben Kollegen der FAZ hatten ein ganz fantastisches Interview, was ich gelesen habe, wo man immer so ein bisschen so sagt, so man sitzt auch so ähnlich wie Steffen Baumgart, nur auf einem moralischen und sich selbst anschickenden Hochsitz und von da oben maßt man sich an, alles bewerten zu dürfen. Das ist ja so schön, aber was ich nur sagen wollte...
Das sind auch nicht unsere Kollegen, das sind unsere Konkurrenten.
Aber die lieben Kolleginnen und Kollegen von FUMS hatten doch so ein schönes Bild da oben aus diesem, es sah ja auch so ein bisschen nach Knast aus und hatten da untergeschrieben, so ein Bild von Steffen Baumgart. Deutschland um 20:01 Uhr, wenn die Spielplätze eigentlich nur bis um 20 Uhr geöffnet haben, aber draußen noch Kinder spielen. Dann guckt da so ein vergrätzter Nachbar mal aus dem Fenster und sagt so, es ist noch ungefähr ein Move von der Kurzballtaste der Polizei entfernt, um sich zu beschweren.
Für Steffen Baumgart war das natürlich das perfekte Ergebnis, 0:0 zwischen seinem aktuellen Verein und seinem Lieblingsverein zwischen Union Berlin und dem HSV. Über das Spiel könnten wir reden, habe ich gestern in voller Länge gesehen. Mhm. Sonntags ist ja so mein Fußballtag, wenn ich frei habe. Ich habe gestern auch Köln gegen Stuttgart gesehen. Verstehe immer noch nicht, warum Ermedin Demirovic den Elfmeter bekommen hat nach Videobeweis. Also klar, er ist getroffen worden. Aber lief dann ja weiter und dann schritt der Kölner Keller ein und Matthias Jöllenbeck wurde rausgeschickt und der VfB Stuttgart durfte einen Elfmeter schießen. Und ja, ich habe noch ein paar Eindrücke mitgebracht vom Hamburger Müllerntor, St. Pauli gegen Leverkusen, da bin ich am vergangenen Samstag als Reporter gewesen. Wir können auch über das Tennisergebnis in Mönchengladbach reden. Eintracht Frankfurt gewinnt im ersten Satz bei der Borussia. Wenn die Eintracht im ersten Satz gewinnt, so könnte auch die heutige Folge heißen. Oder sie bekommt einen ganz anderen Titel. Und ich finde, wir können auch über Sandro Wagner reden. Sandro Wagner, der ja mittlerweile in der Abstiegszone angekommen ist, stark angefangen beim FC Augsburg. Erster Spieltag, erster Sieg, aber dann 4 Niederlagen in Folge. Was ist los mit unserem FCA? Was ist los mit Sandro Wagner? Ist er vielleicht doch nicht so gut, wie alle denken? Ich habe ihm ja auch eine große Trainerkarriere prophezeit. So, dieses und jenes, wie gehen wir rein in die aktuelle Folge?
Ich finde, lass uns doch wirklich gerne mal mit Sandro Wagner anfangen, weil das hatte ich letzte Woche auch noch so ein bisschen auf der Agenda und ist dann hinten durchgerutscht oder passte auch nicht mehr wirklich. Und zwar kann man ja immer sagen, dieses alte Nils Petersen-Motto, als er beim SC Freiburg verabschiedet wurde, nichts ist größer als der Verein, aber du warst verdammt nah dran, hatten die Fans des SC Freiburg damals geschrieben. Und ich glaube, das ist immer so dieses Motto, dieses Credo, an das man sich halten sollte. Nichts sollte größer sein als der Verein, als die Mannschaft, als die Fans und als das Gesamtkonglomerat, sage ich jetzt mal. Und genau das hat man... Ja, oder genau das entgegengesetzte Gefühl hat man ja bei Sandro Wagner. Dass Sandro Wagner gefühlt größer ist, der FC Augsburg, haben wir ja auch schon mal gesagt, wann haben wir uns mal so intensiv mit dem FC Augsburg befasst in den vergangenen Jahren. Gefühlt viel zu oft und am Ende dann dennoch auch recht wenig. Und das hatte natürlich auch einen gewissen Grund. Und Sandro Wagner hat natürlich diese Strahlkraft mitgebracht. Es erinnert auch so ein bisschen daran, als die Schiebermütze von Steffen Baumgart beim ersten FC Köln irgendwann kultiger war als der erste FC Köln.
Und die wird übrigens immer noch im HSV-Fanshop verkauft.
Ja, oder auch beim HSV. Auch dann, glaube ich, hast du als ein Verein ein Problem. Du hast nur dann nicht das Problem, wenn eine Sache eintritt, weil eine Sache gibt dir am Ende immer recht. Und das ist der Erfolg. Das hätte ja auch alles passieren können. Und Sandro Wagner ist dann ja auch den unkonventionellen Weg gegangen. Wie zum Beispiel, dass er ja gesagt hat, wenn die Mannschaft gewinnt, dann darf sie in die Kurve gehen und darf sich den Applaus der Fans abholen. Wenn die Mannschaft verliert, dann geht er in die Kurve. Dann stellt er sich schützend vor. Das heißt, Sandro Wagner hat auch gleichzeitig immer versucht, so ein bisschen den Fluss, der da so fließt, zu begradigen, die Gesetze im Gesetzestext umzuschreiben, aber hat auf dem Weg dorthin vergessen, dass er damit nicht erfolgreich ist. Und deswegen tritt auf der einen Seite der Fluss über die Ufer, wie man dann so schön sagt, oder im Gesetzestext stehen dann Dinge, die möglicherweise nicht der Wahrheit entsprechen. Und deswegen fällt ihm das natürlich auf die Füße, weil wir auch gleichzeitig, das ist der letzte Satz von mir, natürlich auch in einer Gesellschaft leben, wir machen uns dann gerne mit einer Sache, also wir Fußballfans machen uns dann gerne mit einer Sache gemein, wenn sie dann erfolgreich ist, beziehungsweise wenn dieser Flow nicht mehr zu stoppen ist. Aber wenn es eben nicht der Fall ist, dann sagen wir so, ha, guck mal, der Lautsprecher, das geschieht ihm recht. Mann, was hätte der mal ein bisschen weniger auf die Tonne gehauen? Dann hätte er vielleicht jetzt auch mal und so. Und am Ende des Tages nicht nur diese Geschichten wie der FC Bayern München und der FC Augsburg sind auf jeder Position gleich besetzt, wie er gesagt hat. Also da sieht er qualitativ keinen Unterschied. Alles drumherum ist natürlich deutlich größer gemacht worden von ihm, als es am Ende war. Und am Ende ist es wahrscheinlich für den FC Augsburg immer ein gutes Ergebnis, vielleicht 13., 12. oder auch 11. zu werden. Und,
kann ja alles noch passieren. Ja. Nach 5 Spieltagen ist ja noch kein Abstiegskampf und noch keine Meisterschaft entschieden worden. Aber das Wagner-Zitat, das du gerade eben angesprochen hast, möchte ich gerne mal aufgreifen. Er hat ja im Umfeld des Spiels der Augsburger gegen die Bayern gesagt, dass er seine Mannschaft auf einer Stufe mit den Bayern sieht oder gesagt, seine Spiele hätten genauso viel Qualität wie die des FC Bayern. Normalerweise sagt man ja, Anspruch und Wirklichkeit liegen weit auseinander. Jetzt könnte man sagen, ein Spruch, und zwar dieser Spruch und Wirklichkeit liegen weit auseinander. Wer den Mund so weit aufmacht, und das Spiel gegen die Bayern ging ja knapp verloren, aber die Spiele danach, die gingen dann auch gegen Gegner, gegen die man nicht unbedingt hätte verlieren müssen, verloren. Das Spiel in Heidenheim war jetzt die 8. Niederlage in den saisonübergreifenden letzten 9 Spielen. Ich habe so eine Statistik gelesen, es gab 35 Fouls in dem Spiel, das war der Saisonhöchstwert, also das war so richtig Abstiegskampf da in Heidenheim, und Augsburg hat eben beim bis dato Punkt- und sieglosen Tabellenletzten Heidenheim mit 1-2 verloren. Und dann steht Sandro Wagner natürlich ziemlich doof da, und das Internet vergisst nicht, Journalisten haben ja auch ein Elefantengedächtnis, und deswegen werden solche Sprüche wie der, ich sehe in meiner Mannschaft genauso viel Qualität wie beim FC Bayern, in solchen Momenten immer wieder hervorgeholt. Das ist ein großes Problem. Ich glaube, dass es keine Sensation ist, dass der FC Augsburg mit einem durchschnittlichen Kader vielleicht dann in der Abstiegszone mal temporär landet. Die Augsburger haben es immer geschafft, seitdem sie in der Bundesliga spielen, sich zu retten, oft auch vorzeitig zu retten. Sie haben sogar einmal in der Europa League gespielt. Ich glaube, es war genau einmal. Und ich will nicht ausschließen, dass Sandro Wagner das auch gelingt, aber die aktuelle Phase ist natürlich höchst unglücklich, weil er sicherlich lernen muss, dass wenn er seinen Mund so voll nimmt, wie er es als Experte oder auch als aktiver Spieler getan hat, dass das dann kontraproduktiv werden könnte, wenn die Erfolge ausbleiben, und so eine Phase macht er gerade durch.
Genau, ich würde auch anschließen wollen, und zwar, dass man natürlich von einem Trainer, der so ein bisschen mit der Hybris um die Ecke kommt, als wäre er der kleine Bruder von Zlatan Ibrahimovic, dass man natürlich von ihm dann auch Dinge erwartet, wie ein Zlatan Ibrahimovic, das ja nun auch gezeigt hat, dass man gesagt hat, egal in welcher Mannschaft Zlatan Ibrahimovic spielt, ob es jetzt die schwedische Nationalmannschaft ist, ob es LA Galaxy ist, ob es der AC Milan oder der FC Barcelona oder Ajax Amsterdam ist, ein Zlatan Ibrahimovic kann immer ein Spiel komplett alleine entscheiden. Und das zeigt Sandro Wagner momentan, dass er das nicht kann. Das Ding ist, glaube ich, wenn er nicht mit dieser Hybris da angereist wäre, hätte man das vielleicht auch gar nicht von ihm erwartet und hätte gesagt, so, okay, das ist seine allererste Trainerstation, lass den doch vielleicht mal 2-3 Jahre da etwas mit kontinuierlicher Arbeit aufbauen, und dann können wir immer noch mal gucken. Aber weil er natürlich da so angetreten ist wie, jetzt kommt hier ja Zlatan Ibrahimovic, jetzt kommt hier Lionel Messi, jetzt kommt hier Cristiano Ronaldo, diese typischen Unterschiedsspieler, dass er eben dann in dem Sinne kein Unterschiedtrainer ist, was er wie gesagt auch gar nicht hätte sein müssen, aber was er eben am Ende des Tages auch noch nicht ist. Das ist das eine, und das andere ist natürlich auch, dass man sich ja beim FC Augsburg auch nicht in einer Situation von einem Trainer getrennt hat, bei dem du jetzt sagst, da ist ja nun komplett alles schief gelaufen. Jetzt
Torup.
Ja, das hatte ja so ein bisschen diese André Breitenreiter-Vibes auf Schalke, wo du gesagt hast, okay, man hat sich für das internationale Geschäft qualifiziert, aber trotzdem vom Breitenreiter getrennt, weil man unterschiedliche Auffassungen hat. Also zumindest damals, ein sehr weit hergeholtes Beispiel, sehr weit hergeholter Vergleich, aber du weißt, was ich meine. Und bei Torup war es ja auch nicht so, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber wie viel ist der Augsburg geworden? Ich glaube, weiß ich, 8., 9., 10. Auf jeden Fall war es jetzt nicht katastrophal.
Also 8., 9., 10. nicht, aber auf der sicheren Seite, überhaupt nicht in den Abstiegskampf involviert. Ja. Und Sandro Wagner sagt ja auch, er sei zu 1000% von seinen Spielern überzeugt. Also er lenkt die ganze Öffentlichkeit, die Berichterstattung auf sich. Und ich glaube auch, dass er mit seinem Ego imstande ist, den Druck auf sich zu nehmen und das auszuhalten. Seitdem er Trainer beim FC Augsburg ist, spielt der Verein ja auch in der überregionalen Berichterstattung eine größere Rolle. Ich glaube, das kriegt er hin. Aber natürlich müssen jetzt auch mal Ergebnisse geliefert werden.
Ja, so. Definitiv.
Genug geredet über den FC Augsburg.
Und über Sandro Wagner. Glaubst du, dass Sandro Wagner diese sportliche Situation übersteht?
Ja. Okay. Ich glaube, wenn du dich für einen Trainer entscheidest, der natürlich noch keinen Bundesliga-Verein trainiert hat, der aber als Co-Trainer von Julian Nagelsmann und als Experte und auch als Trainer der Spielvereinigung Unterhaching zumindest schon mal einen guten Ruf genossen hat. Er hat ja Unterhaching damals von der Regionalliga in die dritte Liga geführt, also auch in den bezahlten Fußball. Wenn du so jemanden verpflichtest, dann preist du auch mit ein, dass du vielleicht mal so durch so ein kleines Tal gehen musst. Das Tal ist jetzt sehr früh schon eingetreten beim FC Augsburg, durch das der FCA schreiten muss. Aber ich kann mir vorstellen, dass er da noch ein bisschen Kredit hat.
Auf der anderen Seite muss man natürlich vielleicht auch sagen, den Gedanken habe ich noch, wenn du jetzt zum Beispiel ihn mal mit einem Ole Werner vergleichst, der, ich sage jetzt mal, natürlich jetzt aktuell bei RB Leipzig natürlich ganz, ganz andere Bedingungen vorfindet. Wiederum dessen Vorgänger auch schon bewiesen haben, dass es nichts heißen muss, dass du sehr, sehr gute Bedingungen hast, weil es dann trotzdem teilweise eben nicht mal mehr für das internationale Geschäft reicht. Dass Ole Werner eben dann vielleicht vergleichsweise ein leiserer Sprecher war und ich will nicht sagen, doch, ich würde schon sagen, fast bei jeder Station, wo er war, overperformed hat. Wenn du dir angeguckt hast, so, was er aus dem Fußball bei Holstein Kiel gemacht hat, was er aus dem Zweitligisten Werder Bremen gemacht hat, hat sie dann am Ende mit plus 50 Punkten knapp an Europa vorbei dann übergeben und letztendlich aus dem Aufsteiger, der Werder dann ja auch mal war, eben einen nie wirklich abstiegsgefährdeten Verein gemacht und immer kontinuierlich weiterentwickelt, muss man sagen, so, ja, dann ist das theoretisch aber auch möglich.
Es Werner übrigens sehr bei RB Leipzig. Ja. Timo Werner hat ja auch wieder ein paar Minuten spielen dürfen. Wurde ja in der Schlussphase eingewechselt am vergangenen Samstag in Wolfsburg. Ole Werner und Timo Werner.
Die Werners sind zu Gast.
In Leipzig, ja. Genau. Lass uns doch einmal auf gestern blicken. Hast du ein bisschen was gesehen von Union gegen den HSV?
Ich habe nur etwas gelesen. Ich bin kein der Zone-Kunde. Ah,
okay, gut. Mir hat der HSV gut gefallen. Ich fand den HSV echt anständig, vor allen Dingen in der Anfangsphase. Ryan Philipp, der hat einen Elfmeter verursacht, den hat der starke Daniel Heuer-Fernandes gehalten und beim HSV sind viele Angriffe über die rechte Seite von Philipp gelaufen, gar nicht so viele über die linke Seite, die ich stärker eingeschätzt hätte von Dompe. Dompe hat eher unglücklich gespielt, hatte einen gefährlichen Distanzschuss, ich glaube in der zweiten Halbzeit, aber ansonsten ist er mit seinen Qualitäten im 1 gegen 1 an Trimmel, an dem Berliner Rechtsverteidiger, selten vorbeigekommen. Beim HSV fand ich erstaunlich, man konnte sehen, dass die Mannschaft in den vergangenen zwei Wochen, so lange hat jetzt ja Merlin Polzi mit dem kompletten Kader gearbeitet, einen Entwicklungsschritt gemacht hat. Ich fand Remberg gut, dein Ex-Kieler Remberg, der viele Lücken gestopft hat im zentralen defensiven Mittelfeld, der viele Bälle erobert hat. Vuškovic, da gab es so eine Statistik in der Halbzeit, da hatte er, glaube ich, bis auf ein alle zwei Kämpfe gewonnen. Da hat zumindest in der ersten Halbzeit auch sehr überzeugend gespielt. Also das waren auf jeden Fall Spieler, die rausgeguckt haben beim HSV und gemessen an den Torchancen hätte der HSV das Spiel an der Alten Försterei eigentlich gewinnen müssen. Es gab eine Riesenchance von Königsdörfer in der zweiten Halbzeit, als er von der rechten Seite aus spitzem Winkel relativ freie Schussbahn hatte. Renault, der Torhüter von Union, hat den Winkel geschickt, verkürzt, sodass der Schuss von Königsdörfer dann knapp links am Tor vorbeiging. Der ist, finde ich, auf der Position noch nicht so richtig angekommen in der Bundesliga. Auch Glatzel, der später für ihn eingewechselt wurde, hatte wenig Impact. Aber ansonsten wird sich der HSV, glaube ich, eher über das 0-0 ärgern als freuen, denn da war mehr drin. An der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich Union Berlin nicht. Ich verstehe Steffen Baumgart nicht, der das Spiel ja weit entfernt, weil er gesperrt war, haben wir ja eingangs thematisiert, verfolgte. Union kommt vielleicht auch noch leicht gepusht von einem 4:3 Auswärtssieg in Frankfurt in dieses Spiel. 19:30, letztes Spiel des fünften Spieltags. Heimspiel, tolle Atmosphäre an der Alten Försterei. Der HSV, der bis dato noch nicht so richtig warm geworden war mit der Bundesliga, der eine Woche vorher gegen Heidenheim seinen ersten Sieg holte, der aber noch in der Findungsphase ist. Und dann überlässt Union dem HSV komplett das Spiel. Eine Hamburger Mannschaft, die ja eigentlich auch weg will von ihrem dominanten Fußball, den diese Mannschaft in der zweiten Liga praktiziert hat, die auch eher aus einer kompakten, gut strukturierten Defensive heraus agieren möchte. Und gegen diese Hamburger Mannschaft macht Union einfach mal gar nichts für das Spiel. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich. Und ich finde, so gut der HSV gewesen ist, so enttäuschend war auch Union, weil die Mannschaft einfach passiv und destruktiv gespielt hat. Und der Union-Fußball, jetzt gibt es ja auch schon den, ich weiß gar nicht wievielten Trainer, wir hatten Bielitzer, wir hatten Urs Fischer, wen hatten wir noch, seitdem Union in der ersten Liga ist. Der Fußball hat sich gefühlt nie verändert. Es ist immer sehr physisch.
Keller?
Das war aber in der zweiten Liga.
In der zweiten Liga?
Genau. Und Union setzt immer auf Standards. Die Flanken aus dem Halbfeld, also von halb rechts oder halb links, sind immer noch ein beliebtes Stilmittel. Ich finde, Union zu gucken, ist echt anstrengend. Das Spiel war interessant, weil es auch spannend war und weil ich auch die Entwicklung des HSV interessant fand und auch von dieser Entwicklung positiv überrascht worden bin gestern. Aber Union, finde ich, kann man sich ganz schlecht angucken.
Ich glaube, das ist das, was es dann am Ende wieder relativiert. Also genauso wie es in Frankfurt dann ein Stück weit das Spielglück war, wenn du dir natürlich dann auch die Tore anguckst.
Ja, Umschaltspiel. Das funktioniert logischerweise dann vielleicht, finde ich, gegen eine Mannschaft, die, na, ich weiß nicht, gegen den HSV hätte das auch funktionieren können, aber da gab es diese Umschaltsituation nicht. Der HSV hat das gut gemacht. Aber es war ja sowieso die Frage, sorry, du darfst gleich auch was sagen. Jeder, der auf das Spiel geguckt hat, Union gegen den HSV, hat man sich ja schon gefragt, welche der beiden Mannschaften übernimmt jetzt die Initiative? Welche will den Ball überhaupt haben? Und der HSV hat vom Anstoß weg eigentlich die Initiative übernommen.
Ja.
Und Union hat das über sich ergehen lassen und hat einfach nur auf Umschaltmomente gesetzt und das. Die ganze Taktik war darauf ausgerichtet, eigentlich 0-0 zu erzielen, was am Ende ja auch gereicht hat. Aber das kann ja nicht der Anspruch sein in einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger. Klar, Elfmeter verschossen, es gab dann auch noch eine Ecke, die fast direkt verwandelt worden wäre. Auch Union hatte Chancen, aber der HSV hatte gestern Abend die klareren Möglichkeiten.
Das stimmt, aber natürlich geht auch die Stabilität, oder anders gesagt, verändert sich natürlich die Statik auch komplett durch einen verwandelten Elfmeter. Ist ja auch völlig klar. Und das, was ich sagen wollte, ist dann am Ende des Tages das Spielglück, was sie hatten gegen Eintracht Frankfurt. Wenn ich echt überragend finde, der von Paderborn gekommene Ilias Ansa anschaue, wie der Ansa los in Frankfurt noch getroffen hat aus dem spitzen Winkel.
Jeder Schuss ein Treffer, ne?
Dreht sich, genau, ja. Genau. Und das Spielglück hattest du jetzt gegen den Hamburger SV nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass man auch sagen kann, dass auch der HSV mit diesem Unentschieden natürlich dann wieder zufrieden sein kann, weil eben auch Elfmeter verschossen. Weil wenn Union Berlin dann dieses Tor macht, den Elfmeter verwandelt, dann entwickelt sich ein Spiel, obgleich einer komplett anderen Statik, auch in eine ganz andere Richtung. Dann haben wir wieder das Umschaltspiel von Union Berlin. Der HSV muss noch mehr das Spiel machen und das spielt dann möglicherweise Union Berlin noch mehr in die Karten. Und von daher, Ich weiß, was du meinst, Spielentwicklung und obwohl man natürlich auch sagen muss, als sich Union Berlin spektakulär für die Champions League unter Urs Fischer qualifiziert hat, haben sie auch schon guten Fußball gespielt.
Aber trotzdem, als Union-Fan wäre ich da gestern sehr enttäuscht nach Hause gegangen. Da kommt ein Aufsteiger, der jetzt gegen Heidenheim einen Arbeitssieg, den ersten Sieg seit 2018 verbuchen konnte, der mit der ersten Liga an den ersten vier Spieltagen ja auch noch gefremdelt hat. Und ich muss beobachten, also ich versetze mich jetzt in die Rolle eines Union-Fans, wie mein Team dem Gegner komplett die Initiative überlässt und gar nicht versucht, diese Mannschaft, die ja noch in der Findungsphase auch ist, auch defensiv so unter Druck zu setzen. Ich fand den HSV gut, aber ich fand das, was Union gemacht hat, fand ich nicht gut. Und was ich auch nicht gut fand, das ist aber nichts, was ich jetzt nur gestern beobachtet habe. Vieira sah ja die rote Karte, der neue Verbindungsspieler des HSV, weil das Bein zu hoch war. Er traf Leopold Querfeld an der Mittellinie. Der hielt sich die Hände vors Gesicht und ging zu Boden. Dann hast du in der Zeitlupe gesehen, ja, das Bein war sehr hoch, aber er hat ihn nicht am Kopf getroffen, ja, ja. Er hat ihn an der Schulter getroffen. Ja. Und der fasst sich ans Gesicht. Das beobachte ich so oft, dass Spieler, wenn sie stürzen, sich die Hände vor das Gesicht halten, obwohl sie ganz woanders getroffen werden. Und ich meine, die Spiele werden von 30 bis 32 Kameras verfolgt, beziehungsweise werden mit 30 oder 32 Fernsehkameras übertragen. Im Kölner Keller gibt es so viele Möglichkeiten, sich ganz viele verschiedene Kameraperspektiven zu organisieren. Die werden doch überführt. Also Dennis Aitekin nahm diese rote Karte nicht zurück, das Bein war zu hoch. Aber warum packt er sich so ins Gesicht? Da ist er überhaupt nicht berührt worden. Das verstehe ich nicht, dass Fußballer diesen Reflex immer noch anwenden, obwohl sie ja heutzutage mit diesen ganzen Kameras mit den Möglichkeiten, mit den technischen Möglichkeiten des Kölner Kellers immer wieder überführt werden könnten.
Man könnte auch sagen, was fällt Querfeld ein in dieser Situation? Aber ich glaube trotzdem, dass wenn da einer so angerauscht kommt, dass du auch erst einmal schon dich mega erschreckst. Das glaube ich schon. Das glaube ich jetzt wirklich. Also wenn du da jetzt beide im Tempo, beide im Sprint, beide auf den Ball zugehend und dann kommt von rechts, so wie in guter Oliver Kahn-Manier, wie damals gegen Stefan Chapuisat, kommt ja auch mal so ein gestrecktes Bein angeflogen und du ja wirklich auch weißt, gut, der hat mich jetzt zwar nicht getroffen, aber wenn der mich trifft, dann habe ich ein richtig großes Problem, ne?
Ja, aber keine Ahnung. Er hat ihn an der Schulter getroffen. Die Schulter tut vielleicht auch weh. Und ich halte mir das Gesicht. Also eigentlich müsste ich mir doch die Schulter halten, wenn die so weh tut.
Ja.
Ich glaube, jeder Fußballer nutzt das mittlerweile auch, um eine maximale Strafe des Gegenspielers zu provozieren.
Ja.
Und mir fällt das in letzter Zeit häufig auf, und zwar negativ auf, und in dem Fall ist es mir auch aufgefallen.
Also dir quer fällt das nicht?
Mir quer fällt das überhaupt nicht. Ich kann die rote Karte verstehen, das ist bestimmt okay gewesen, weil das Bein deutlich zu hoch war, aber ich kann keine Spieler verstehen, die sich die Hände vors Gesicht halten, obwohl sie an ganz anderen Stellen des Körpers getroffen worden sind. So.
Okay.
Gefällt mir nicht. Das querfällt mir nicht.
Ist absolut,
das missfällt mir.
Das ist absolut okay. Ja. Das muss dir auch nicht gefallen.
Ja. So, was haben wir gesagt? Wir wollen noch über
das. Du hast gesagt, du warst beim FC St. Pauli am Wochenende.
Ja, das hat mir auch nicht gefallen.
Gegen Bayer Leverkusen.
Das Ergebnis hat mir auch nicht gefallen.
Warum das denn nicht?
Weil Bayer Leverkusen 2-1 gewonnen hat. Und ich habe ein paar Statistiken mitgebracht. 14-5 Torschüsse, 13-1 Ecken, X-Goals, 1,1-0,8. St. Pauli ist in Summe 119 Kilometer gelaufen, Leverkusen 114 Kilometer. Das Spiel ging 1-2 aus. Und weißt du, was ich noch negativ oder was mir noch negativ aufgefallen ist? Du kennst doch den Film Momo, ne? Kennst du noch Momo? Die Zeitdiebe?
Ich glaube nicht.
Okay, bei Momo gibt es Menschen, die wollen die Zeit klauen. Zeitdiebe.
Okay, ja.
Bayer Leverkusen hat auch ganz viele Zeitdiebe. Die heißen Marc Flecken oder Loic Bardet oder Alejandro Grimaldo. Die haben nur auf Zeit gespielt. Also Leverkusen, man kann das clever und abgezockt nennen. Leverkusen hat in der Nachspielzeit, es gab 6 Minuten Nachspielzeit, die sind dann sogar auf 10, 11 Minuten ausgedehnt worden. Leverkusen hat es geschafft, dass in diesen 10, 11 Minuten Nachspielzeit, ich glaube, der Ball nur ungefähr 3 Minuten im Spiel war. Immer lag ein Leverkusener Spieler. Erik Smith, der Kapitän des FC St. Pauli, hat das ganz gut beschrieben. Er hat gesagt, das spricht ja auch für unsere Qualität, wenn eine Mannschaft wie Leverkusen hier auf Zeitspiel setzen muss, um den Sieg ins Ziel zu bringen. Aber ich finde, ja, das Ergebnis passt gar nicht so zu den statistischen Werten. Und auch da kommt noch eine Schiedsrichterleistung hinzu. Also bei Dennis Aitekin habe ich ja gerade eben gesagt, gestern an der Alten Försterei war es okay, Vieira rot zu zeigen. Martin Petersen war an dem Tag, also am Hamburger Millerntor am Samstag im Spiel gegen Bayer Leverkusen, kein so guter Schiedsrichter. Er hatte das Spiel schon relativ früh in eine ganz andere Richtung lenken können, wenn er konsequent gewesen wäre. Gerald Kwanzaa, das ist dieser Innenverteidiger von Bayer Leverkusen, der für, weiß ich nicht, 30 oder 35 Millionen Euro im Sommer vom FC Liverpool kam, der hatte eine gelbe Karte. Dann taktisches Foul am eigenen Strafraum gegen Matthias Pereira-Larsch. Taktisches Foul, Klammern, halten, festziehen, umreißen, irgendwie sowas war es, glaube ich. Normalerweise kriegst du für ein taktisches Foul auch in der Situation auch eine gelbe Karte, wäre gelb-rot gewesen. Hätte Leverkusen nach 50 oder 52 Minuten mit einem Spieler weniger gespielt. Er ließ ihn weiterspielen. Und ja, das hat halt auch noch dazu geführt, dass St. Pauli dieses Spiel 1-2 verloren hat. Das klingt jetzt sehr subjektiv, was ich sage, ne?
Nee, gar nicht. Aber das ist ja natürlich so, ich weiß, was du meinst, und aber trotzdem ist das ja die Beobachtung natürlich eines Journalisten, aber ein Stück weit auch die Beobachtung eines Fans, und zwar deshalb, weil dich das natürlich kolossal nervt. Und deswegen kann ich habe eine gewisse Empathie dafür, kann ich das natürlich total nachempfinden. Ich denke mir nur jetzt mal die Situation, es ist die 90. Minute, der FC St. Pauli führt im Hamburger Volksparkstadion und macht genau das Gleiche. Dann würde man nicht dieses Störgefühl entwickeln, sondern würde sagen, so komm, wir bringen das jetzt hier über die Zeit, völlig egal, wir holen jetzt hier diesen Derby-Erfolg. Von daher ist es halt immer so die Sichtweise auf die Dinge, mit wem man es gerade hält.
Aber weißt du, was noch mir aufgefallen ist bei dieser Aktion, als es eben keine zweite gelbe Karte und somit die gelb-rote Karte für Kwanzaa gab, auch total dumm. Joel Chima Fujita, der Sechser, der defensive Mittelfeldspieler des FC St. Pauli, der sehr, sehr gut ist, eine sehr gute Verstärkung, der sieht dann gelb wegen Meckerns, weil total dumm von ihm, er hatte dieses Symbol gemacht, also hat seine Hand hochgehalten und wollte dem Schiedsrichter anzeigen, das muss doch eine gelbe Karte geben. Der wusste natürlich auch, dass Kwanzaa verwarnt war. So, und der wurde dann später ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob er ausgewechselt wurde, weil er nicht mehr konnte oder weil er gelb vorbelastet war, weil Alexander Blessin auch auf Nummer sicher gehen wollte und das Spiel gerne zur Elf beenden wollte. Aber der hat dann natürlich mit dieser gelben Karte auch nicht mehr so spielen können wie ohne gelbe Karte. Und aus einer folgerichtigen Bestrafung für Bayer Leverkusen wird ein großer Nachteil für St. Pauli. Natürlich total dumm von Fujita, dass er, das ist unfair, sich für die gelbe Karte eines Gegenspielers eingesetzt hat. Aber trotzdem, also daraus ist halt noch mehr entstanden. Und ja. Total dämlich, ne? Im Endeffekt.
Kann ich definitiv auch nachvollziehen. Wie geht's denn jetzt weiter für den FC St. Pauli? Ich habe noch gar nicht geguckt.
St. Pauli spielt am Samstag in Bremen, da werde ich sein. Wir sollen immer sagen, wo wir sind. Also ich bin im Weserstadion, freue mich, bin ich lange nicht mehr gewesen. Geil. Im Bremer Weserstadion, ja. Samstag 15:30 in der 2-Bundesliga-Show. Und genau, für Bayer Leverkusen geht es in der Champions League weiter gegen Eindhoven. Und erstaunlich, Bayer Leverkusen, weißt du, wann Leverkusen das letzte Mal ein Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga verloren hat?
Boah. Wenn du mich so fragst, ja, sie haben bei den Bayern ja auch nicht verloren. Sie haben wahrscheinlich, das war ja immer Leverkusen, immer kurz vor dem Ende. Weiß ich nicht, wenn du mich so fragst, würde ich tippen, warte mal ganz kurz.
1989.
Nee, lass mich doch mal, ich muss einmal ganz kurz überlegen. Also das heißt, im vergangenen Jahr haben sie...
Also Erich Ribbeck war nicht mehr Trainer, Dragoslav Stepanovic auch nicht mehr, so viel als kleiner Tipp.
Ich tippe irgendwie im Frühjahr, ich sag im Herbst 23.
Ja, es war im Mai 23.
Im Mai 23,
ja. Beim VfL Bochum, 0-3 damals, genau. Seitdem ist Leverkusen jetzt mittlerweile in 36 Auswärtsspielen ungeschlagen. Krass. Robert Andrich ist der Spieler, der gemeinsam mit Dante und Philipp Lahm... Das sind so Statistiken, die werden einem in der Spielvorbereitung dann auch serviert, deswegen habe ich das jetzt noch drauf. Der gemeinsam mit Dante und Philipp Lahm, die seinerzeit beim FC Bayern oder die ihrer Zeit für den FC Bayern spielten. Dante, Andrich und Lahm sind die Spieler, die jetzt am längsten ohne Auswärtsniederlage sind.
Ja, aber wusstest du, dass Dante auch einen Rekord aufgestellt hat?
Ja, der ist mit 41, glaube ich, jetzt der älteste Feldspieler, der in der Champions League zum Einsatz gekommen ist. Für Nizza.
Europa League, oder?
Europa League, ja. Genau, richtig. Nizza, Europa League.
Oder wie der Kicker sagen würde, der Wuschelkopf.
Der Kicker sagt das oder sagt das Jörg Dahlmann?
Ja gut, beide.
Ich lese das ja immer, weil der Kicker kann ja nicht reden, deswegen klinge ich so ein bisschen so wie der Kicker.
Der Kicker kann nicht reden, aber der Kicker hat mittlerweile auch ganz viele Videos, die man auch abspielen kann. Da gibt es mittlerweile auch viele Spielzusammenfassungen zu sehen. Aber man kann auch diesen Podcast hören, dann bekommt man ja auch Spielzusammenfassungen auf die Ohren.
Auf jeden Fall, was wollte ich gerade eben noch sagen? Drei Spieler kriegen wir hin. Drei Spieler, die sowohl für den FC St. Pauli als auch für Werder Bremen gespielt haben.
Ja, kriegen wir hin. Finn Bartels.
Holger Wehlage, an dieser Stelle immer gerne.
Ja, und Andreas Reinke auch. Andreas Reinke hat auch mal für St. Pauli gespielt.
Ivan Klasnic.
Ivan Klasnic, genau. Ja. Ach, da würden uns noch mehr einfallen, glaube ich.
Zander.
Dirk Zander?
Nee, wie heißt der noch? Gianluca Zander?
Ach, Luca Zander.
Luca Zander.
Luca Zander, der mittlerweile beim SV Sandhausen in der Regionalliga spielt, ja. Der hat auch für beide Vereine gespielt. Genau, Außenverteidiger. Richtig. War lange bei St. Pauli. Timo Schulz übrigens auch.
Stimmt.
Der hat nie für die Werder Profis gespielt. War da aber im Nachwuchsleistungszentrum. Ja, das wäre so ein schönes, der eine überrascht den anderen. Aber gut.
Kommst nicht drauf, ne?
Ich kann schon mal verraten, bei mir geht es heute um eine, ich würde fast sagen, Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Es ist nicht Franz Beckenbauer. Aber jemand, der viele Jahre für denselben Verein gespielt hat.
Ja, das ist... Bei mir auch.
Bei dir geht es auch um den?
Bei mir geht es ja auch um den. Aber gut, gucken wir mal, ob wir uns denn...
Wollen wir das jetzt machen oder wollen wir erstmal über Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt sprechen? Wir können jetzt auch, weil wir jetzt so über die Kultrubrik fantasiert haben,
ja.
Mit der weitermachen.
Ja, komm, dann fahre ich ja...
Weil ich bin hibbelig.
Ich bin
oder liegt das am Kaffee? Wenn ich bei dir bin, trinke ich immer viel mehr Kaffee als sonst. Ich starte ja mit zwei Tassen Kaffee in den Tag und jetzt werde ich hier auch die zweite Tasse trinken. Das heißt, summa summarum, vier Tassen Kaffee heute. Ist aber vielleicht ganz gut, weil ich heute Abend noch Spätdienst habe beim Norddeutschen Rundfunk. Und da muss man ja lange wach... Oh nee, jetzt hast du aber nichts mehr.
Doch, ich nehme ja auch gleich einen Schluck.
Ja, aber du kriegst jetzt ja nur den Kaffeesatz. Hört ihr das?
Ja. Oh ja, das darf man nicht hören, wenn man jetzt gerade im Auto unterwegs ist und an einer Raststätte vorbeigefahren ist.
Genau.
Denk mal, oh Mist, ey.
Es gibt auf Autobahnen gibt es so schmutzige Raststätten, ne?
Wahnsinn, oder? Dass wir das,
also ganz,
dass wir das
ganz,
im Jahr 2020
ganz ne? Ekelhaft teilweise, was es da für Raststätten
gibt. Aber weißt du, was noch die Steigerung?
Das hast du in Frankreich nicht, in Belgien nicht und in Holland nicht.
In Norwegen auch nicht. Gibt es die saubersten der Welt. Was ich aber noch viel schlimmer finde, wirklich, was noch viel schlimmer ist, sind die Parkplätze ohne Raststätte. Die Toiletten da, das ist die Krönung.
Ja, die meine ich ja.
Die meinst du?
Ja, gut, die Sanifair-Raststätten, die sind ja noch in Ordnung, ja. Die gehen ja noch. Ne? Da genau, kriegst du ja auch noch was zurück. Da kannst du ja noch richtig für einkaufen für die mit den Sanifair-Bons. Aber genau, die Parkplätze meine ich ja, die eigentlich keine Tankstelle haben, keine Raststätte haben, wo man nur pinkeln kann. Ja. Und wo du dann die Tür aufmachst und dann kommt dir schon so eine flüssige Soße entgegen.
Beißender Geruch. Schlimmer geht es übrigens tatsächlich nur, wenn du irgendwo zu einem Lauf angemeldet bist und dann irgendwie auf die Dixie-Klos wartest, wo du dann vielleicht dich morgens nochmal hinstellst, bevor es dann an die Startlinie geht.
Da würde ich lieber mit Pampers laufen, glaube ich.
Ja.
Das ist ja auch
geht ja leider
keine nicht. Schöne Vorstellung. So, jetzt wird es aber toll.
Jetzt geht's wird's toll.
Das ist der eine. Der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, wann gehen wir eigentlich in die Barclaycard Arena? Ich meine, Fest und Flauschig machen da doch in diesem Jahr ihren Weihnachtszirkus. Die Goldkirchen haben jetzt auch vor 15.000.
In Hamburg?
Ja.
Echt?
Ja, innerhalb von wenigen Sekunden ausverkauft gewesen. 15.000. Die Goldkirchen haben da jetzt auch gespielt vor 15.000. Das müssen wir doch eigentlich auch hinkriegen, oder?
Vielleicht sollten wir erstmal mit einer kleineren Halle anfangen.
Alsterdorfer?
Oder mit so einer Schulsporthalle.
Mhm.
Mit so einer renovierungsbedürftigen Schulsporthalle, wo man so ein paar Bänke zusammenschiebt und so ein paar Böcke und so ein paar Kästen, auf die man sich dann setzen kann.
Genau, und die Eltern, die machen noch für taschengeldfreundliche Eis- und Getränkepreise noch Kuchen, der wird dann in so einer Serviette rausgegeben, oder die Eltern sagen, nee, das funktioniert hier bei uns alles auf Spendenbasis. Können Sie einfach geben, was Sie wollen.
Genauso ist das. Ich war am vorletzten Wochenende bei einem Basketballspiel, also nicht bei den Hamburg Towers. Ich war an der Basis, an der Basketballbasis. Es war ein Spiel einer Mädchenmannschaft, 12, 13 Jahre waren die Mädchen alt, die da gespielt haben. Und da haben die Eltern alles gemacht. Die haben ein Kuchenbuffet aufgebaut, die Trainer, es gab eine Trainerin und einen Trainer der Mannschaft, es war eine Mannschaft aus dem Hamburger Stadtteil Ottensen, das waren auch Eltern, also Eltern haben die Mannschaft trainiert, das war ganz, ganz toll, also wie das da organisiert wurde, die haben alles aufgebaut und wieder abgebaut.
Wie heißen die Hamburg Otters?
Nee, es war nicht Teutonia Ottensen, jetzt hast du mich, war das der SV Ottensen oder so ein kleinerer Verein? Oh Mann, das ist doof, dass ich das jetzt gar nicht genau weiß.
Aber
das könnt ihr auch selber googeln.
Das könnt ihr selber
nachgucken. Ja, okay, wir können ja hier nicht alles machen. Wir sind ja auch für Fußball zuständig. Wir driften gerade ein bisschen ab.
Ja.
So, kann es sein, dass wir schon wieder dieselbe Idee hatten für die Kultrubrik, der eine überrascht den anderen?
Ja.
Geht es bei dir auch um jemanden, der 70 wurde am vergangenen Donnerstag?
Ja.
Nein. Karl-Heinz Rummenigge?
Ja.
Nein. Ach, ist das doof. Also wir sprechen uns vorher nie ab, sonst würde es ja gar keinen Sinn machen, diese Kultrubrik hier jedes Mal zu präsentieren. Aber die Kultrubrik lebt ja davon, dass Fabian nicht weiß, was ich vorbereitet habe und ich nicht weiß, was er sich ausgedacht hat. Jetzt haben wir offenbar beide ein Karl-Heinz Rummenigge-Quiz, oder?
Wir haben ein Karl-Heinz Rummenigge-Quiz.
Oh nein.
Aber das macht ja nichts, weil zu Hause für die vielen Stussis an den Rundfunkgeräten ist es ja eigentlich fast egal, wir können uns ja trotzdem, vielleicht können wir ja abwechselnd sowas machen.
Ja, also.
Aber vielleicht weißt du es ja trotzdem nicht.
Könnte sein.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist recht klein.
Also, ich habe mir diverse Artikel, ich war im Munzinger-Archiv, ich habe natürlich die Wikipedia-Seite von Karl-Heinz Rummenigge ausgedruckt. Ich habe mir nochmal die Highlights bei YouTube angeguckt. Ach, damals gab es noch keine Highlights, oder es gibt von ihm vielleicht keine Highlights. Ich habe mir die letzten Vorstandssitzungen des FC Bayern angeguckt, weil er war ja lange Zeit auch Vorstandsvorsitzender des deutschen Rekordmeisters. Fang du doch mal an. Vielleicht kann ich ein paar Fragen beantworten und vielleicht kannst du auch meine Fragen beantworten. Wahrscheinlich kann ich all deine und du all meine beantworten. Vielleicht aber auch nicht. Aber es eignet sich definitiv für euch da draußen, um jetzt mal mitzuraten.
Okay, also Karl-Heinz Rummenigge wurde am 25. September 2025 70. Ist das richtig?
Letzte Woche Donnerstag, auf jeden Fall. Was war Donnerstag? Oh, heute ist der 29., dann war Sonntag 28, Samstag 27, Freitag 26, es war der 25.9. Richtig.
Lieber Michael Augustin, nenne einen Verein, bei dem Karl-Heinz Rummenigge gespielt hat, und du darfst nicht FC Bayern München und Inter Mailand sagen.
Servette Genf, da hat er seine Karriere im Alter von 33 Jahren beendet. 1989 war das.
Das ist richtig. Ist es auch wahr, noch eine zweite Frage schnell hinterher, dass Karl-Heinz Rummenigge ein großer Sylt-Fan ist?
Ja, das stimmt.
Das ist auch richtig.
Da triffst du ihn regelmäßig, wenn du da mit deinen Keiter-Jungs unterwegs bist.
Auf gar keinen Fall. Hast du noch eine Frage?
Ja, ich habe keine Fragen in dem Sinne. Ich habe so ein paar Thesen aufgestellt und bei mir ist es mehr so ein richtig oder falsch.
Bei mir auch, quasi. Dann habe ich auch noch. Ist es denn wahr, ist es richtig oder falsch, dass Karl-Heinz Rummenigge über 100 Länderspiele gemacht hat?
Das stimmt nicht.
Sondern?
Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Es waren 95 oder so?
Es waren 95.
95.
Und er hat in den 95 Länderspielen 45 Mal getroffen.
Ja, das habe ich mir auch gemerkt. Ja.
Ist es wahr, dass er das EM-Finale 1980 verpasst hat?
Nee, hat er nicht.
Richtig, hat er nicht. Europameister
geworden. Horst Rubisch war der Matchwinner.
Soll ich erstmal durchmachen?
Ja, mach du mal durch.
Okay.
Ich nehme dann das, was übrig bleibt.
Ist es richtig, dass Karl-Heinz Rummenigge Europas Fußballer des Jahres 1980 wurde?
Er war Europas Fußballer des Jahres, ob es im Jahr 1980 war, weiß ich nicht genau. Vielleicht war es auch ein bisschen später, aber könnte sein.
Wenn er Europameister wurde 1980?
Naheliegend, ja.
Würdest du sagen ja, oder?
Ja, dann sage ich ja.
Es ist richtig. Gut. Ist es richtig, dass Karl-Heinz Rummenigge 1980 auch den Bravo-Otto gewonnen hat?
Ja, hat er. Mehrmals sogar.
Ist es richtig, dass er auch 81 den Bravo-Otto gewonnen hat?
Sicherlich.
Auch richtig, dass er den 82 gewonnen hat?
Ja, er war ein Teenie-Schwarm.
Auch 83?
83 war der HSV Europapokalsieger, der Landesmeister. Da tippe ich auf Felix Magath. Das war ja auch so ein Bravo-Poster.
Nein, falsch. Auch 83.
Ist es richtig,
dass er den aber auch 84 noch gewonnen hat?
84 ist er zu Inter Mailand gewechselt für damals 11 Millionen D-Mark. Er war nach Diego Maradona der zweitwertvollste Spieler der Welt. Ja, 84 auch.
Ist es auch richtig, dass er den auch 85 noch gewonnen hat?
Nein.
Das stimmt, dann nicht mehr. Er hat ihn viermal in Folge gewonnen. Und noch eine Frage habe ich natürlich. Und jetzt kommen gleich unterschiedliche Menschen ins Spiel. Ist es richtig, A, dass er auch Co-Kommentator für Länderspiele war,
ja,
zwischen 1990 und 1994?
Ja, natürlich.
Aber jetzt kommt, Achtung, mit wem? Noch nicht die nicht Antwort, ich habe drei Auswahlmöglichkeiten. Ist es A?
Und jetzt schauen Sie mal, das hat es seit Libuda nicht gegeben. Der weite Ball. Und was gibt er? Was gibt er? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt gibt er Elfmeter für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Andi Brehme, der Hamburger Junge, der schnappt sich die Kugel. Der will's jetzt wissen. Unten links, wie gehabt, Koi Kutscher hatte die Ecke, aber er konnte ihn einfach nicht mehr halten. Gibt's ja gar nicht, gibt's ja doch. Deutschland ist Weltmeister.
War es A, Jörg Dahlmann, oder war es B? Jetzt die Möglichkeit, war es Tom Bartels, der damals 1990 neben mir saß, neben Karl-Heinz Rummenigge, und schauen Sie mal oben auf der Ehrentribüne, da sitzt Adam Malisch, der Gewinner von Zakopane, und schaut wie unten Andreas Brehme, der Hamburger Junge, jetzt die Möglichkeit hat. Jetzt ist er gekommen, dieser eine Moment. Andi Brehme, mach ihn, er macht ihn. Ja, Deutschland ist Weltmeister. Oder was? Und was gibt er? Er gibt Elfmeter für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Andi Brehme gegen den Elfmeterkiller Koi Kutscher. War es Gerd Rubenbauer?
Es war Gerd Rubenbauer.
Tja, oder war ich es, Rainer Sass, meine Damen und Herren? Jetzt wird hier vorne aber einiges heißer gegessen als gekocht. Jetzt gibt es hier tatsächlich Elfmeter für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wir geben doch nicht wieder rüber zu Bettina Tietjen. Das Rezept können Sie auch nochmal nachlesen auf der Videotexttafel 824. Ich gebe zurück. Deutschland führt 1-0. Wir sind Weltmeister. Machen Sie es gut. Prost!
Rainer Sass muss man erklären, glaube ich, ne?
Rainer Sass
kennt man nur so im NDR-Kosmos.
Also es war Gerd Rubenbauer, ja?
Es war Gerd Rubenbauer, ja. Und Karl-Heinz Rummenigge hat als Brehme den Elfmeter verwandelt, im Hintergrund auch ja geschrien. Karl-Heinz Rummenigge war es, richtig.
Ja.
Hast du noch mehr Kalle-Rummenigge-Fragen oder Thesen?
Es gäbe natürlich, doch, ich habe noch eine ganz entscheidende. Es gibt ja einen Bruder, der auch bekannt ist, aber nicht ganz so bekannt ist wie ich.
Rummenigge all night long, den gibt es, der heißt so wie ich mit Vornamen.
Der heißt genau. Aber den meine ich nicht. Gibt es noch einen weiteren Bruder,
ja,
mit dem Namen Wolfgang?
Ja, der hat für den DJK Gütersloh in der zweiten Bundesliga gespielt.
Das ist richtig. Und stimmt, dass er erst das Sportfachgeschäft seines Vaters in Lippstadt übernommen hat?
Ja. Du hast auf Wikipedia gelesen, ne?
Und ist es richtig, dass er jetzt beim FC Oberneuland für Sportmarketing verantwortlich ist?
Das weiß ich nicht genau. Doch, könnte
Sportmarketingleiter
sein.
Beim FC Oberneuland.
Also Michael Rummenigge kennt ja eigentlich fast jeder, aber von Wolfgang wussten nur die wenigsten, ja, was, ne? Ja, genau. Wolfgang gibt es auch. Wolfgang ist der ältere Bruder von Karl-Heinz und natürlich auch der ältere Bruder von Michael. Was haben wir noch? Hast du noch was? Sonst habe ich hier noch 1, 2, 3 Thesen.
Bitte, ich bin durch.
Im September 2013 wurde Karl-Heinz Rummenigge zu einer Geldstrafe von 249.900 Euro verurteilt. Er hatte Anfang Februar 2013 am Münchner Flughafen zwei ihm geschenkte Luxusuhren im Wert von ca. 100.000 Euro bei der Einreise aus dem Ausland beim Zoll nicht deklariert. Wahr oder unwahr?
Richtig.
Stimmt. Ein Zitat.
Der kam aus der Türkei, ne?
Das weiß ich nicht genau. Ein Zitat von Karl-Heinz Rummenigge. Ich ziehe meinen Hut und sage Champs-Élysées. Ich ziehe meinen Hut und sage Champs-Élysées. Glückwünsche an Ribéry nach seinem 100. Tor für den FC Bayern. Ich ziehe meinen Hut und sage Champs-Élysées. Stammt dieses Zitat von Karl-Heinz Rummenigge?
Wahrscheinlich ist an der Geschichte jetzt falsch, dass Ribéry gar keine 100 Tore für den FC Bayern München geschossen hat. Aber ich ziehe meinen Hut. Ja, ich glaube, das stimmt.
An der Geschichte stimmt alles.
Wirklich?
Ja, es stimmt alles. Und Karl-Heinz Rummenigge zieht seinen Hut und sagt Champs-Élysées. Ansonsten habe ich noch die Frage, er hat alle Titel gewonnen, oder die These, Karl-Heinz Rummenigge hat alle Titel gewonnen, die es im Fußball gibt. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Er ist nicht Weltmeister geworden.
Ja.
Er wurde Er hat 86, glaube ich, als Kapitän die deutsche Fußballnationalmannschaft aufs Spielfeld geführt, aber Deutschland wurde 86 ja nicht Weltmeister.
Nee, und 82 auch nicht. Nee. Aber er wurde Europapokalsieger der Landesmeister. Das ist ja der Vorgängerwettbewerb der Champions League. Also auf Vereinsebene hat er alles abgeräumt. Ja, mehr habe ich dann auch nicht. Also das war ja mal wieder ein ganz komischer Zufall, dass wir uns beide auf Karl-Heinz Rummenigge vorbereitet haben. Aber so ist das eben, wenn man schon so lange zusammen Podcast macht. Irgendwie ticken wir gleich. Ja. Wir träumen auch gleich, ne?
Ja.
Ja. Du träumst bald auf Englisch, weil du ja dann auch in die USA fliegst, um deinen Marathon zu laufen. Und wirst wahrscheinlich, wenn du in Chicago bist, auch dich auf die Spuren von Bastian Schweinsteiger begeben.
Auf jeden Fall.
Ja. Wir haben ja versprochen, dass wir noch ein bisschen...
Man sagt ja auch, also er ist ja vor allen Dingen auch der größte Sportsohn der Stadt, ne? Also ich glaube, es gab ja in Chicago niemals einen Sportler, der noch mehr Erfolg hatte als Bastian Schweinsteiger, oder?
Nee, mir würde keiner einfallen. Nee. Kenneth Kronholm vielleicht, der damals bei Feier im Tor stand. Ja, aber sonst würde mir keiner einfallen. Lass uns noch mal ein paar Sätze über Gladbach gegen Frankfurt verlieren. Es sind ja 6+4 oder 4+6 sind 10. Eine zweistellige Anzahl an Toren gab es schon ewig nicht mehr in der Bundesliga-Geschichte. Weißt du, wann das letzte Mal der Fall war?
Das müsste bei so einem 8:2 des FC Bayern gegen den HSV gewesen sein. Stimmt das?
Fast richtig.
8:3?
Es war ein 9:2.
9:2.
Im März 2013, als der FC Bayern gegen den HSV mit 9:2 gewann.
Ja.
Ja, 5:0 zur Halbzeit. Ich habe mir aufgeschrieben, 14:2 Torschüsse im ersten Durchgang. Und Can Uzun ist jetzt der erste Mittelfeldspieler seit 10 Jahren, der nach 5 Spieltagen schon 5 Saisontore auf dem Konto hat. Sein Vorgänger war Yunus Malli, 2015-16. Ansonsten muss ich sagen, Eintracht Frankfurt ist auch irgendwie schwer zu greifen, ne? Also im Champions-League-Rausch beim 5:1 gegen Galatasaray Istanbul. Eintracht Frankfurt ist jetzt übrigens Tabellenführer der Champions League, bevor es dann morgen und übermorgen mit dem zweiten Spieltag dieser XXXXL-Gruppenphase weitergeht. Und dann verlieren die Frankfurter aber mit 3:4 gegen den ersten FC Union zu Hause, gewinnen dann mit 6:4 bei Borussia Mönchengladbach. Und bei Gladbach kommen jetzt vielleicht doch nicht mehr ganz so viele Leute auf die Idee, Eugen Polanski die Mannschaft langfristig anzuvertrauen. Mehr habe ich außer Verwunderung auch nicht beizutragen zu diesem kuriosen Ergebnis.
Wir haben ja über die, in Anführungsstrichen, also nicht nur in Anführungsstrichen, aber wir haben ja über diese Krise, über diese Situation bei Borussia Mönchengladbach in der, weiß ich, vergangenen oder vorvergangenen, nee, in der vor 2 Wochen Folge gesprochen. Und das ist ja irgendwie offensichtlich, dass da die Probleme irgendwie auch tiefer liegen. Man muss natürlich auch sagen, das habe ich neulich auch in einem Podcast, in dem Christoph Kramer war, gehört, dass man natürlich auch zur gesamten Wahrheit bei Borussia Mönchengladbach gehört ja auch dazu, dass man auch massiv an Qualität in den vergangenen Jahren abgebaut hat.
Genau.
Ne?
Player,
Thuram. Auch, ne? Also das sind wirklich so die Spieler, die dem Verein auch noch so ein gewisses internationales Niveau verliehen haben, auch natürlich nach und nach verloren hast, dann natürlich auch manche Spieler, von denen man sich mehr erhofft hat, man darf auch nicht vergessen.
Kleindienst ist verletzt.
Genau, Neuhaus war seinerzeit, bevor er den Vertrag bei Borussia Mönchengladbach verlängert hat, auch mal so ein Kandidat, der so auch mal im Radius oder im Fokus des FC Bayern München stand, der sich dann auch nicht mehr in diese Richtung entwickelt hat. Ich glaube, von Julian Weigel hat man sich damals auch noch mehr versprochen als Leistungsträger. Dann Rainer funktioniert momentan auch nicht so, wie man sich das wahrscheinlich
erhofft. Maschino auch nicht.
Möglicherweise auch. Ich glaube, bei Shuto Maschino darf man vielleicht auch noch sagen,
dass... Er ist halt keine Maschino, auch nur ein Mensch.
Doch ist er, glaube ich, schon. Aber ich glaube, dass das natürlich für einen Spieler ist, in einem ganz neuen Umfeld, viel, viel einfacher, also viel, viel schwieriger ist, wenn das an unterschiedlichen Stellen nicht läuft und dann kommst du als neuer Spieler da an und sollst dich da einbringen, als wenn du eben, und das hat er sich, glaube ich, eher auch erhofft, in einen Verein kommst, in dem alles erstmal flutscht und es sozusagen nicht an dir liegt. Und jetzt kommst du da in so ein verunsichertes, fragiles Gebilde und alle schauen auf dich und sagen so, wieso, man hat dich doch für 8,5 Millionen geholt. Jetzt zeig doch mal, was du kannst. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied. Und ansonsten gibt es ja immer einen Verein, bei dem man nicht unbedingt denkt, dass er da unten reingeraten würde, aber momentan zeichnet sich ja ab, dass Borussia Mönchengladbach in jedem Fall, dass er auch noch länger schwierig haben wird, ne? Oder schwer haben wird.
Ja, also die Gladbacher haben sich auf jeden Fall mit dieser Leistung und auch mit den Leistungen davor für die Abstiegszone beworben. Und ja, spannend wird zu beobachten sein, wer da jetzt neuer Trainer wird, ob Polanski vielleicht noch Zeit bekommt bis zur Länderspielpause. Nach dem kommenden Spieltag hat dann ja wieder die Nationalmannschaft Vorfahrt und die Bundesliga pausiert. Und das wäre ja ein gutes Zeitfenster, um dann möglicherweise einen neuen Trainer zu installieren. Ich habe mich jetzt nicht so gut vorbereitet, dass ich jetzt sagen könnte, wer der nächste Gegner von Borussia Mönchengladbach ist, aber wir sind ja auch mit unseren Handys hier während der Aufzeichnung ausgestattet.
Ja.
Und deswegen gucke ich einfach mal, wie der sechste Spieltag aussieht. Und da spielt Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich auswärts. Das ist dann tatsächlich der Fall, oder? Nee, zu Hause. Sonntag, 5. Oktober, 19.30 Uhr. Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg. Mhm. Ja, auch schwierig, ne? Der Spieltag beginnt in Sinsheim, Hoffenheim gegen Köln, Samstag dann Leverkusen gegen Union, Dortmund gegen Leipzig, Bremen gegen St. Pauli, da werde ich sein, Augsburg gegen Wolfsburg, Frankfurt gegen Bayern, Topspiel, 18.30, das könnte tatsächlich ein Topspiel werden. Sonntag noch Stuttgart gegen Heidenheim, HSV gegen Mainz und 19.30 Gladbach gegen Freiburg.
So. Zwei Spieler, die sowohl beim SC Freiburg als auch bei Borussia Mönchengladbach gespielt haben.
Tim Kleindienst.
Sehr gut. Max Kruse.
Ja, das sind ja zwei, ne?
Das sind zwei. Ja. Und dann gäbe es natürlich auch noch, ich hatte gerade eben noch einen im Kopf, Grifo, oder?
Vincenzo Grifo war auch mal bei Borussia Mönchengladbach.
Ja. So,
und das bei Hoffenheim war der.
Das stimmt, oder?
War Grifo mal bei Gladbach?
Ich glaube ja, und da hat er komischerweise nicht funktioniert.
Du kannst ja schon mal Hörerpost vorlesen, falls es welche geben sollte oder sonst unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wo sie uns finden und was sie tun müssen, wenn sie uns finden. Und ich löse das mal eben auf. Gesamte Vereinslaufbahn Vincenzo Grifo.
Oder stimmt das nicht, was ich gesagt habe?
Doch, Gladbach, du hast recht. 18 Spiele. 17, 18, ja, genau. Richtig, sehr gut. Haben wir das auch aufgelöst. Sehr gut.
Ich wollte noch eine Sache sagen, das hat Lothar Matthäus natürlich, nachdem er diesen Podcast hier gehört hat, auch dann erkannt und auch so formuliert, dass Can Usun in der ersten Halbzeit bei Borussia Mönchengladbach Weltklasse gespielt hat. So hat er es auch formuliert. Man muss ja wirklich einfach mal sagen, wie jung der Kerl ist, und der wandelt ja, auch wenn er ein anderer Spielertyp ist, aber der wandelt ja wirklich auch so mit seiner Treffsicherheit auf den Spuren von Omar Marmoush. Ja, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Also der entwickelt sich hier gerade zu einem absoluten Star der Fußball-Bundesliga. Und
wenn Harry Kane nicht schon 10-mal getroffen hätte, würden wir wahrscheinlich noch viel häufiger über Can Usun sprechen, ja, in diesem Podcast. Und Julian Nagelsmann wird sich ärgern, dass er in seiner Nagelsmannschaft Can Usun nicht einsetzen kann, weil der ja bereits für die türkische Nationalmannschaft spielt. Und bei Eintracht Frankfurt, es ist ja erstaunlich, also Spieler wie Hugo Ekitike und Randall Kolo Muani, die kennen wir jetzt alle, aber bevor sie in Frankfurt spielten, kannten sie eben nicht alle. Die haben sich entwickelt und sind für unfassbar viel Geld dann gewechselt. Und Can Usun, den kannten wir ja, weil er bereits für den ersten FC Nürnberg zweistellig traf in der zweiten Liga. Ich glaube, in der vergangenen Woche hast du die Zahl genannt. Es waren, glaube ich, 15 Tore in der vorletzten Zweitligasaison für Nürnberg. Und der brauchte ein Jahr, um Amt zu kommen, und ist jetzt einer der aufregendsten Spieler der noch frühen Saisonphase.
Wahnsinn, absolut, kann man definitiv sagen. Ich muss dazu sagen, dass genau so einen Spieler hätte ich echt gerne nochmal in der deutschen Fußballnationalmannschaft gehabt. Genauso, deswegen habe ich jetzt gerade das Handy vor der Nase. Genau wie diesen Superspieler, der ja mit Regensburg-Vergangenheit jetzt bei Juventus Turin spielt. Auch ein Spieler, den wir in Anführungsstrichen so auch nicht haben, der irgendwie auch nicht richtig Musiala ist und auch nicht richtig Wirtz, sondern irgendwie
Maxi Bayer.
Ja.
Ich habe gestern, witzigerweise, gestern war ich im Kino. Ich habe mit meinen beiden Töchtern gerade einen Film, der sehr beliebt ist bei Kindern, Die Schule der magischen Tiere, Teil 4, seit Donnerstag in den Kinos. Wir haben den gestern geguckt um 13.30 Uhr, da waren logischerweise viele Eltern mit Kindern, und ein Junge hatte ein Juventus-Turin-Trikot an und die Beflockung von Yildiz auf dem Rücken. Deswegen finde ich das witzig, dass du den gerade erwähnst.
Absolut, ja. Und was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch sagen, weißt du, was mir auch nochmal aufgefallen ist? Weißt du, wenn Nick Woltemade doch wirklich ein so guter Stürmer wäre, dann hätte er doch mal in irgendeinem wichtigen Spiel in der Premier League mal das 1:0 gegen einen großen Verein, wie zum Beispiel gegen den FC Arsenal, gemacht, oder?
Ja, genau. Das ist ja noch nie passiert.
Aber weil er das eben nicht ist, muss man ganz ehrlich
ich
sagen.
Ich habe darauf verzichtet, dir den Screenshot zu schicken. Ich guckte gestern, während ich dann, glaube ich, Köln gegen Stuttgart live bei DAZN verfolgte, auch mal zwischenzeitlich in die App. Und da spielte gerade Newcastle gegen Arsenal. Und da stand dann irgendwie sinngemäß im Live-Ticker, Woltemade bringt Newcastle in Führung. Und ich habe kurz gezuckt, ob ich das fotografiere und dir dann schicke. Aber dann hättest du mich jetzt hier wieder runtergeputzt. Und das wollte ich, werde ich niemals vermeiden.
Ich wollte dir nochmal ganz kurz, ich kann dir das mal ganz kurz zeigen. Es gibt ja auch noch einen neuen Gesang, den die Fans singen. Guck mal, den kann ich hier einfach mal einspielen, weil das ist ja, wir sind ja verbunden. Das hat Nick Woltemade in seiner Story gepostet, dass die Fans. Guck mal hier, ob wir das hören.
Klappt super.
Ja. Oh. Ja. Woltemade.
Klingt wie Campione, 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 ole, ole.
Genau.
Woltemade. Also sie haben inzwischen auch raus, wie der Name korrekt ausgesprochen wird. Nicht Voltimate, sondern Woltemade. Ja, der kommt da ganz gut an, glaube ich, ne? In der Premier League. Der macht das ganz ordentlich.
Man könnte sagen Schnäppchen, oder?
Florian Wirtz hat noch nicht so performt.
Nee, da haben sie auch, das ist auch so gemein, ne? Da schreiben dann irgendwie die Medien, ich weiß jetzt nicht, ob das Sport 1 war oder wer auch immer, ist auch egal. Auf jeden Fall Agent 007 haben sie geschrieben. Kein Assist, kein Tor, 7 Spiele.
Boah, das ist hart, ja. Wirtz kann man auch nicht so gut singen. Also der bekäme ja auch bestimmt einen eigenen Gesang, wenn er dann durch überdurchschnittlich gute Leistung mal hervorstechen würde. Die englischen Fans sind da ja sehr kreativ, aber zu Wirtz fällt mir jetzt auch gerade nicht so viel ein. Besser Wirtz nicht.
Flo-Mania, Flo-Mania for Victory, Flo-Mania.
Zum Beispiel, mir fällt noch ein, mein Song, den ich auf unsere Spotify-Liste packen möchte, ist auch so ein bisschen das Motto des Podcasts, denn es kommt von mir Nina Chuba rauf, die hat ein neues Album rausgebracht, sehr beliebt auch bei Kindern. Der Song heißt Ende.
Ja, okay.
Weil wir sind jetzt am Ende.
Wir sind am Ende, wir Gott sei Dank nicht. Ich sag euch noch, ich bin am Wochenende bei Tempo Gegenstoß. Es ist das Duell der Zebras gegen die Löwen.
THW Kiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen.
Ja.
Und jetzt kommt noch ein Song von dir, dann sind wir wirklich am Ende.
Jetzt kommt noch ein Song von mir und zwar pack ich drauf, habe ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr gehört, fand ich ganz geil, Don't Lose My Number von Phil Collins.
Mhm. Gut, dann hörst du zu wenig Radio und zu viel Podcast, weil das ist doch so ein Song, der oft in Radios gespielt wird. Don't Lose My Number, Phil Collins. Ich wiederhole nochmal, Nina Chuba, Ende. Ende der Durchsage.
Tschüss.
Anstoß, der Fußballpodcast.